HR3. Bärbel Schäfer live.
Mein Gast des Tages ist Schriftsteller und Journalist. Sein Vater war Hausmeister, seine Mutter Putzfrau. Er selber hat Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften in Köln studiert. Und er ist auch Moderator einer Sendung, die von Montag bis Freitag um 1 Uhr nachts im WDR-Fernsehen und auf 1 live zu hören ist. Und Jürgen Domian hört sich dort alle Sorgen, alle Nöte und auch Absurditäten seiner Anrufer an. Und er versucht, sie immer wieder zu beraten. In über 20.000 Telefonaten hat er das in seiner preisgekrönten Sendung schon gemacht. Er ist ein ganz wunderbarer Kollege und ein absoluter Profi am Mikrofon. Jürgen Domian, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Bärbel.
Ja, wir müssen beide lachen beim Wort guten Morgen, denn ich glaube, wir müssen es den HR3-Hörern gestehen. Ja, ich muss es offenbaren, denn ich bin ja immer ehrlich zu unseren Zuhörern. Wir haben versucht, einen Nachtarbeiter, einen Nachtmenschen, eine Nachteule, dich in den Morgen zu bekommen am Sonntag. Keine Chance.
Ich glaube, ich bekäme gar keinen richtigen Ton raus, wenn ich da so früh morgens im Studio sitzen müsste. Ach, daher warst du ja so nett, dass wir diese Sendung aufzeichnen können.
Kennst du das Tageslicht denn eigentlich noch?
Im Winter ist es ein bisschen schwierig, weil ich, manchmal erst um 2, 2:30 aufstehe und da ist nicht viel mehr mit Tageslicht. Das liegt halt an dieser Sendung, die ich nun seit 17 Jahren mache. Ich komme immer erst so gegen 5, 5:30 ins Bett und dadurch ist das gesamte Leben komplett verdreht.
Aha, also die Sendung ist, ich glaube, um 2 Uhr vorbei. Das heißt, dann brauchst du noch mal ein bisschen 2, 3 Stunden, um dann runterzukommen, oder?
Ja, wir haben immer noch eine Stunde Nachbesprechung mit meinen Psychologen und mit dem Team. Und ehe man dann so nach Hause kommt, dann ist es 2:45, 3:20 und trotz aller Routine bin ich da aufgedreht und voller Adrenalin. Und das dauert dann so 2 Stunden, ehe ich dann auf Ruhestellung komme.
Also das heißt, die Menschen, die dich umgeben, sind dann in der Nacht erstmal dein Team. Ja. Ansonsten lebst du ja am Rhythmus vieler Freunde wahrscheinlich vorbei.
Ja, das ist in der Tat ein Problem, dass ich mich in der Woche so gut wie nie privat treffe. Das schaffe ich nicht, das geht auch nicht. Ich bin auch nicht entspannt, vor einer Sendung groß irgendwie essen zu gehen oder ins Kino zu gehen.
Ja, obwohl du das so lange Zeit machst?
Ja, das kann ich nicht. Zudem aber auch meistens immer abends was zu tun ist, sodass es sowieso nicht ginge. Naja, und dann bleiben die Wochenenden. Und die waren allerdings die letzten Jahre auch sehr eingeschränkt, weil ich sehr viel geschrieben habe. Und dann treffe ich mich nachts um 1 in irgendeiner Bar in Köln mit einem Freund.
Ein Opfer, was dann um 3 Uhr auf dich warten muss.
Ja, ich habe so ein paar verrückte Freunde, da geht das, ja.
Genau, aber im Grunde bist du ja auch ein Nachtmensch. Das hast du auch immer wieder total, in allen Interviews betont. Also im Grunde ist das Format für dich der perfekte Arbeitsplatz.
Ja, obwohl eine Stunde früher käme meinem Lebensrhythmus sehr zu Pass. Das geht leider nicht. Im Radio könnten wir das machen, aber im WDR-Fernsehen geht das nicht. Da müsste das ganze Programm umstrukturiert werden und das geht natürlich nicht.
Die Nacht ist natürlich auch etwas, was vielen Angst macht. Also sie fasziniert. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass in der Nacht die Fassaden leichter fallen?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, dass die Menschen, das kennt man ja auch privat, wenn man sich privat nachts mit Freunden trifft oder am Abend, vielleicht sogar bei Kerzenschein oder so, redet man ganz anders und offener als am Nachmittag in der prallen Sonne im Eiscafé. Ich glaube, das ist ganz normal. Die Nacht öffnet die Seelen. Viele sind halt auch einsam und alleine und am Tag ist man abgelenkt von den verschiedenen Dingen des Alltags und plötzlich sitzt man da in der Nacht, kann vielleicht nicht schlafen und all die Dinge, die einem zu schaffen machen, kommen ins Bewusstsein und dann greift man eventuell zum Telefonhörer und ruft bei einer solchen Sendung an.
Wie viele Gesprächspartner hattest du mittlerweile?
Etwa 20.000, ja.
Unglaublich. Nun habe ich dein neues Buch vor mir liegen. Interview mit dem Tod heißt es. Du schreibst, dass du ein ernstes Jahr hinter dir hast in der Phase des Schreibens.
Ja.
Was meinst du damit?
Naja, als ich mit meinem Verlag damals überlegt habe, dieses Buch anzugehen, war mir etwas mulmig zunächst zumute, weil mir klar war, ich muss jetzt sehr lange und sehr intensiv nur über den Tod lesen. Ich muss kreuz und quer alles lesen.
Also von Philosophen, Wissenschaftlern, all das, was man...
Kulturgeschichtliche Dinge, alles, was mit Tod zusammenhängt. Das habe ich dann auch gemacht und das war durchaus ein ernstes Jahr, aber ich merkte dann schon sehr schnell, dass mir das gar nicht so viel Angst bereitet oder dass mich das runterzieht, sondern dass ich das sogar sehr interessant fand.
Also du sagst ja auch im Vorwort, dass der Tod ist eigentlich das Thema deines Lebens, nicht, was man vielleicht auch denken würde, Begegnungen, Gespräche, also all das Kommunikative, was dein Beruf eben auch ausmacht. Oder die Liebe, Glück und Schönheit. Es ist der Tod. Und warum das so früh angefangen hat bei dir schon, dazu vielleicht gleich mehr. Ja?
Ja.
Mein Gast des Tages ist heute Jürgen Domian und er hat es vorhin schon erwähnt, er hat über nicht so viel so kontrovers, so verzweifelt, auch so nachgedacht wie über die Endlichkeit und er erwähnt in seinem Vorwort seines aktuellen Buches Interview mit dem Tod, dass der Tod eigentlich das Thema deines Lebens ist. Warum?
Ja, im Grunde kann ich das gar nicht richtig beantworten. Das fing an schon so mit 11, 12 Jahren. Es gab kein äußerliches Ereignis. Es muss irgendetwas geschehen sein, das mir damals, so als Kind, die Endlichkeit meines Lebens klar gemacht hat. Oder es war wie so ein Schalter, der plötzlich kippte. Und mir war bewusst, dass ich endlich bin. Und vor allen Dingen, was natürlich damals noch viel schlimmer war für mich, dass auch meine Eltern endlich sind, dass wir sterben müssen.
Und das ist ja früh bei dir passiert. Ja, also weil sich das mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen, das macht ja vielleicht jemand, der krank ist, der älter wird, der einen runden Geburtstag feiert. Aber mit 13, da kann ich mir vorstellen, dass man da als Junge so in deiner Umgebung auch erstmal sehr allein mit dem Thema ist.
Sehr allein. Ich war Hauptschüler zu der Zeit noch. Ich bin ja bis zum 9. Schuljahr auf die Hauptschule gegangen. Und wenn ich da bei meinen Freunden mit anfing, war die Diskussion schnell zu Ende. Die hielten mich für ein bisschen bescheuert. Ich habe dann mit meinen Eltern gesprochen, aber das war auch nicht so richtig befriedigend. Und dann passierte etwas, was meine Rettung war. Ich war damals evangelisch und musste in den Konfirmandenunterricht gehen. Und das war meine Rettung. Denn da hatte ich einen adäquaten Gesprächspartner, nämlich den Pastor. Das war so ein charismatischer, älterer Herr, der mich sehr ernst genommen hat. Und der hat mich dann tief reingesogen in den christlichen Kosmos. Und ich wurde dann auch für mehrere Jahre ein fanatischer Christ, so muss ich das heute sagen.
So beschreibst du das ja auch. Du hast dich dann später davon distanziert. Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber nach welchen Antworten hast du denn gesucht oder welche Fragen hast du ihm dann stellen können?
Naja, die man halt so fragt, warum gibt es den Tod? Was ist nach dem Tod? Was passiert mit mir nach dem Tod? Ist es schlimm, wenn ich sterbe? Was passiert mit meinen Eltern, wenn sie sterben? Und ich bekam natürlich im christlichen Sinne die Antworten, dass es Gott gibt, dass es ein Paradies gibt, dass wenn du auch früh sterben solltest, sagte er zu mir, so hat das einen, wenn auch für dich nicht begreifbaren, aber tiefen Sinn und du bist bei Gott. Und das fand ich tröstlich. Natürlich habe ich den Tod als solchen auch nicht wirklich begriffen, was das ist. Das ist ja auch das größte Mysterium unserer Existenz. Aber ich war getröstet durch die christliche und religiöse Erklärung.
Hat dir das Schreiben die Angst genommen vor dem Tod?
Eindeutig ja. Das ist für mich wirklich ein psychologisches Phänomen.
Ich Interessant.
Bin, ja, seit Jahren, seit Jahrzehnten quäle ich mich mit der Angst vor dem Tod. Und das Schreiben dieses Buches, all das, was ich ausformuliert habe, auch in dem Interview mit dem Tod, hat mir die Angst vor dem Sterben fast, vor dem Tod fast genommen. Nicht die Angst vor dem Sterben. Die ist nach wie vor da, weil und das ist auch berechtigt und begründet. Dieses Interview mit dem Tod ist quasi ein innerer Monolog, den ich da geführt habe. Und das Schwierigste war für mich am Anfang, dem Tod eine Haltung zu geben. Ich kann mich nicht mit dem Tod unterhalten und der muss ja fundiert antworten. Und dann ist mir etwas klar geworden, was ich gar nicht vorher so sehr wusste. Ich bin seit bestimmt über 10 Jahren auf einer spirituellen Suche. Und habe mich in dieser Zeit sehr viel mit interreligiöser Mystik beschäftigt. Mit christlicher Mystik, mit jüdischer Mystik, mit islamischer Mystik und immer wieder mit Zen-Buddhismus. Und als ich anfing zu schreiben, merkte ich, dass mir das gut aus der Hand floss. Und das war mir dann hinterher klar, warum. All das, was ich in diesen Jahren gelesen habe, aus diesen verschiedenen Denkrichtungen, fließt in die Antworten des Todes hinein.
Also am Anfang dachte ich ein bisschen, vielleicht muss man dem Zuhörer noch erklären, wie das passiert. Also du hast ja sonst deine Interviewpartner am Telefon, ja, du kannst sie ja auch nicht sehen und du hast, wir haben es eben schon erwähnt, an die 20.000 Gesprächspartner gehabt, aber du erwähnst eben, einer fehlt dir noch, der Tod.
Genau.
Und den lädst du zu einem Interview ein.
Genau.
Am Anfang dachte ich, eigentlich ist das ein bisschen so, als wenn du Schach gegen dich selber spielst, weißt du? Du musst ja auch die Antworten schon wissen und den nächsten Zug dann wieder machen.
Es ist wirklich der Versuch, mehrere tausend Jahre Weisheit zusammenzufassen. Von den Mystikern und eben vom Zen-Buddhismus. Und als ich merkte, dass das so gut funktionierte, hatte ich auch eine Linie, wie das Buch weiterlaufen sollte. Und dann ging das auch sehr gut.
Wie bist du denn von deinem Elternhaus auf das Thema Tod vorbereitet worden? War das etwas, was stattfand in Familiengesprächen?
Ach Gott, ja. Aber nicht besonders. So, ich würde sagen, im normalen Rahmen. Man hat nicht intensiv darüber geredet, nein.
Denn erstaunlicherweise ist es ja so, dass das Thema Tod eigentlich keinen großen Platz in unserer Gesellschaft hat, im Alltag.
Ja, in der Tat. Wir leben ja nur wirklich in einer extrem narzisstisch und spaßorientierten Zeit. Und da ist alles, was mit Tod, Sterben, Krankheit, Verfall, Alter zu tun hat, ist ein Schrecken für die Menschen. Früher, als die Leute noch tiefer in der Religion oder in den Religionen verwurzelt war, hat man Tod und Leben als Einheit gesehen. Da war der Tod in das Leben integriert. Und heute ist es eher ein Störfall und wird schnell zur Seite geschoben. Und das ist so mein kleines Anliegen, durch das Schreiben des Buches und auch nachts in der Sendung, ein klein wenig dazu beizutragen, dass man das wieder alles als einen Block sieht, Leben und Tod. Denn, weißt du, alle, aber wirklich alle großen spirituellen Traditionen der Weltgeschichte, alle, betonen die Wichtigkeit, Tod und Leben als Einheit zu sehen. Und da muss ja was dran sein, wenn man das seit Jahrtausenden so
beschreibt. Aber woran liegt es denn, das fragst du ja auch den Tod immer wieder, dass wir Menschen vor ihm so viel Angst haben, dass wir ihn verdrängen? Vielleicht kannst du uns zu seinen Antworten gleich etwas sagen.
Ja, gerne.
So, ich kriege hier fast schon elektrische Stromstöße vom Kollegen Patrick. Das ist gar nicht nötig, denn ich habe so einen wunderbaren Gast des Tages heute, Jürgen Domian, ein nachdenklicher Mensch, ein absoluter Profi, was das Zuhören angeht. Denn in seiner nächtlichen Sendung rufen ja immer Menschen an, die auch ganz große Probleme haben. Und er ist jemand, der ganz viel sich mit dem Thema Tod beschäftigt hat, auch viel zum Thema gelesen hat. Und du hast viele Gespräche auch zu diesem Thema geführt, ein Buch geschrieben jetzt, das heißt Interview mit dem Tod. Wie bist du denn an dieses Interview eigentlich herangegangen? Wie hast du das aufgebaut?
Also zunächst mal habe ich mit ihm über alle existenziellen Fragen gesprochen. Hat der Mensch eine Seele? Können wir auf ein Leben nach dem Tod hoffen? Gibt es Gott? Ich habe ihn auch befragt, ob er Humor hat. Er sagt, der Tod lacht nie, aber es ist ihm völlig egal, wenn man über den Tod lacht.
Er ist auch nicht geschwätzig, er sagt, er ist schweigsam.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Er sagt, letztendlich ist der Schlüssel zu allen Geheimnissen der Existenz, des Lebens und des Todes das Schweigen. Das wissen alle Menschen, die tief religiös sind, die meditieren, die pilgern. Der Schlüssel ist das Schweigen. Ich habe mit ihm beispielsweise über die Zeit gesprochen. Und dann sagt er zu mir, ihr Menschen, nehmt die Zeit viel zu wichtig. Die Vergangenheit ist bereits im Besitz des Todes. Und die Zukunft nichts weiter als eine Illusion. Die einzige Wirklichkeit, die ihr habt, ist die Gegenwart und der Moment.
Das sagen ja auch die Buddhisten, wenn du duscht, dann duschst du ja, tatsächlich. Genau. Wenn du isst, dann isst du. Wenn du etwas trinkst, dann trinkst du. Und ehrlich gesagt, mit dem Smartphone in der Hand und dem iPad irgendwo noch auf der anderen Seite noch telefonieren, versuchen ja die Menschen irgendwie Multitasking durch den Tag zu rasen. Eine Einkehr, Ruhe, das findet ja kaum noch statt.
Genau, wie will man da über existenzielle Dinge sprechen oder nachdenken oder gar über den Tod? Aber wenn es einen dann erwischt, dann ist der Schock immens. Das höre ich ja nun fast jede Nacht, kann ich ja sagen, oder jede zweite Nacht. Geschichten von Menschen, die im Sterben liegen, die Sterbende, die bei uns anrufen, oder eben auch Menschen mit großer Trauer. Und die dann oftmals alleingelassen werden von ihrer Umwelt, von ihren Freunden, was ich sehr erschreckend finde. Aber ich habe das auch im eigenen Familienkreis erlebt, als mein Vater gestorben ist vor 6 Jahren. Das fand ich wirklich schockierend. Ich hatte das bisher nur so in meiner Sendung gehört. Am Anfang kamen sie alle und haben Beileid gewünscht und dann kam man auch noch zur Beerdigung und dann war es das. Das fand ich wirklich schockierend. Selbst enge Verwandte haben das dann nicht weiter thematisiert. Ich vermute aus Angst, nicht die richtigen Worte zu finden oder aus Angst vor dem eigenen Tod. Weil wenn man über den Tod spricht, spricht man natürlich auch oder macht man sich Gedanken, muss man sich Gedanken machen, dass man selbst irgendwann auch stirbt. Und das verdrängt man gerne.
Aber was hilft denn Menschen, die trauern?
Sprechen. Und ich finde, man darf auch jeden Trauernden durchaus ansprechen. Man muss da gar nicht einen großen Bogen rummachen und denken, ich trete mir jetzt zu nahe. Nein, man kann fragen, wie geht's dir? Und man kann auch über den Toten sprechen. Man muss auch nicht endlos über den Toten sprechen, aber man muss einfach den Menschen auf seine Trauer ansprechen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Letztendlich, Bärbel, komme ich natürlich auch immer wieder nachts an meine Grenzen oder an unsere Grenzen, wenn wir mit schwerst Trauernden sprechen. Weil es natürlich eigentlich keinen Trost gibt, wenn ich mit einer Frau spreche, deren Kind ermordet wurde, sexuell missbraucht und ermordet wurde.
Die ist dir besonders im
Gedächtnis. Die ist mir besonders im Gedächtnis.
Die erwähnst du ja auch.
Ja, aber da könnte ich mir auch ganz viele andere noch nennen. Aber das ist ein sehr gravierender Fall. Da kann man reden, man kann zuhören. Und ich weiß, dass Zuhören sehr wichtig ist. Das wissen wir in Freundschaften auch, wie wichtig es ist, dass man einfach jemandem zuhört. Aber dann habe ich das Gefühl, ich rede mit der Person 10 Minuten, was schon viel ist. Und dann weiß ich, jetzt geht dieser Mensch allein in die Nacht zurück. Und das ist bedrückend. Aber so ist das Leben. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Wie viele Menschen, die tot sind aus deinem Umfeld, aus dem Freundeskreis, aus dem Familienumfeld, vermisst du wirklich?
Alle.
Geht das?
Ja, vermissen, natürlich vermisse ich alle. Aber ich denke oft darüber nach, wenn ich die Macht hätte, sie zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde, weil ich nicht weiß, ob die Person das würde wollen. Es ist nun mal nach wie vor ein extremes Mysterium. Sokrates sagt in seiner Verteidigungsrede, kein Mensch weiß, ob nicht vielleicht der Tod das Höchste der Güter ist. Wir wissen es nicht.
Du bist ja in einer Phase, du hast es selbst gesagt, der Pubertät oder Postpubertät ist es ja schon, mit 18, 19 dann sehr, sehr in den christlichen Glauben auch eingetaucht, bist dann genau ins Gegenteil umgeschlagen, Atheist gewesen. Glaubst du, für den Menschen gibt es etwas, eben auch für den Atheisten, was ihn zum Glauben bringen kann? Weil für viele Menschen spielt ja der Glauben und der Tod eine Rolle. Also ich nenne dir ein Beispiel. Also können zum Beispiel bestimmte Landschaften einen Atheisten zum Glauben bringen, allein durch die Ehrfurcht, die sie ihm vielleicht abverlangt?
Ja, das habe ich auch schon gehört, dass Leute durch besondere Eindrücke, beispielsweise durch ein Nahtoderlebnis, von ihrem atheistischen Standpunkt abgerückt sind. Vielleicht auch durch tiefe Naturerlebnisse. Auch das habe ich auch schon gehört, ja.
Trotzdem sagst du ja, es ist nochmal ein Unterschied zwischen einer Nahtoderfahrung. Da gibt es ja ganz viele Berichte, dass jemand sagt, ich habe dieses Licht gesehen. Das sind ja unterschiedliche Generationen, Männer und Frauen. Alle beschreiben so ein ähnliches Phänomen, was dann vielleicht auch als chemischer Prozess in unserem Hirn passiert. Aber den nächsten Schritt, das kann uns ja niemand letztendlich berichten.
Es ist noch nie jemand zurückgekehrt, der biologisch tot war.
Ja, genau. Und die Frage stellst du ja auch immer wieder dem Tod. Du wirst zwischendurch auch wütend und du wirst ungeduldig und sagst, jetzt gib mir doch mal eine Antwort.
Ja, und er sagt dann zu Recht, du musst deine Ratio verlassen. Wenn du mit deiner Ratio an diese großen Fragen gehst, wirst du immer scheitern. Und das sagen alle Weisen der Weltgeschichte.
Und worauf sollen wir hören?
Der Tod sagt auf das Herz. Nur das über das Herz führen die Wege zur Demut und zum Mitgefühl.
Jürgen, wahrscheinlich ist es das existenziellste Erlebnis, wenn man einen Elternteil verliert. Das hast du 2006 erfahren, bist dann auch jemand gewesen, der nicht nur mit Trauernden gesprochen hat, sondern du warst selber ein Trauernder. Magst du gleich mit mir darüber reden?
Natürlich, klar, sehr gerne.
Jürgen Domian ist heute mein Gast des Tages und er hat gesagt, er möchte im Kleinen eigentlich dazu beitragen, dass der Tod wieder stärker als Einheit mit dem Leben gesehen wird. Und er ist der Meinung, dass in unserer Glitzerkultur, da wird der Tod so ein bisschen verdrängt, tabuisiert und auch als Störfall behandelt. Aber wie ist das denn eigentlich, wenn der eigene Vater stirbt? Und da hast du ja mal gesagt, Jürgen, der Tod meines Vaters, das war eigentlich das existenziellste Erlebnis meines Lebens. Das schreibst du auch in deinem Buch. Wie eng seid ihr denn oder seid ihr eng miteinander verbunden gewesen?
Ja, sehr eng.
Wenn du heute eine Begegnung mit ihm hättest, was würdest du ihm 6 Jahre später gerne erzählen?
Was ich ihm erzählen würde? Ich würde ihn lieber fragen, wie ist der Tod? Wie ist es, tot zu sein?
Dein Vater war krebskrank
und
hatte unglaublich lange gekämpft gegen den Tod.
Ja,
also fast ein Jahrzehnt. 22 Operationen hat er, glaube ich, überstanden. Mehrere Chemotherapien, 5 waren es, glaube ich. Also ein Mann, der wirklich gekämpft hat und dann seine letzten Tage in dem Mildred-Scheel-Haus in einer Kölner Klinik verlebt hat, mit euch als Familie sehr nah. Hast du in diesen letzten Tagen etwas über den Tod erfahren, was du vorher noch nicht wusstest?
Ja, vielleicht kann man sagen, wie es ist, wenn man rübergeht. Wie es ist zu sterben, das habe ich so noch nicht miterlebt. Und das war sehr qualvoll. Obwohl er optimal medizinisch betreut war auf einer Palliativstation in dem Dr. Mildred-Scheel-Haus. Das hatte ich noch nicht erlebt, sowas.
Spürt man das als Angehöriger, wenn der Tod den Raum betritt?
Ja, ich wusste das, meine Mutter wusste das auch. Wir wussten das, wir saßen ja so lange da und das war uns klar. Natürlich basierend auch noch auf den medizinischen Fakten, die uns die Ärzte gesagt hatten, aber das spürte man schon, ja. Was ich ganz beeindruckend fand, das habe ich dann hinterher noch genauer gelernt in der Palliativmedizin. Ich bin ja der Palliativmedizin sehr verbunden seitdem. Dass Sterbende so ein extrem feines Gehör haben.
Ja, die sind geräuschempfindlich.
Total.
Und dann hast du gesagt, du wolltest eigentlich gar nicht, ich meine, jeder Patient hat dann eigentlich, dein Vater auch, ein eigenes Zimmer natürlich. Und du wolltest ganz banal dir nicht mehr die Hände waschen oder nicht mehr die Klospülung benutzen, weil sterbende Geräusche empfindlich sind. Das war mir auch neu.
Ja, ich bin dann immer raus auf den Flur gegangen zur Toilette. Ja, das kann auch niemand so richtig erklären, warum das so ist, dass Sterbende so fein hören können im Sterbeprozess.
Wie verabschiedet man sich von einem Sterbenden?
Das kann man mit Mann sicher nicht beantworten. Ich kann dir erzählen, wie wir es gemacht haben. Meine Mutter und ich und zwei sehr enge Freunde von mir, wir haben dann noch 6 Stunden etwa, nachdem er verstorben war, am Bett gesessen. Und wir haben gesprochen und wir haben Kerzen angezündet und ja, waren so da.
Wenn jemand so lange mit einer Krankheit gerungen hat, die ihn auch sehr ausgezehrt hat, ertappt man sich manchmal dann auch bei dem Gedanken, dass man sagt, jetzt komm Tod, nimm ihn mit, lass ihn sterben?
Ja.
Oder traut man sich das nicht, das zu denken?
Das habe ich auch gedacht. In den letzten Stunden habe ich das gedacht. Ich habe immer wieder gedacht, Gott, was immer du auch sein magst oder wo immer du auch bist, lass ihn sterben.
Du hast eben gesagt, dass du dich sehr engagierst für die Palliativmedizin. Dein Vater war austherapiert. Kannst du uns das vielleicht nochmal erklären, diesen Unterschied zwischen Palliativstation und einem Hospiz? Das kennen ja, glaube ich, auch ganz viele mittlerweile.
Ja, eine Palliativstation ist immer angesiedelt in einer Klinik, also in den klinischen Alltag integriert. Da gibt es Ärzte rund um die Uhr, da gibt es Schwestern. In eine Palliativstation kommen Menschen, die noch eine gewisse Krankenhausbedürftigkeit haben. Das heißt, die noch medikamentös optimal eingestellt werden müssen, wo man auch noch medizinisch unterstützend etwas tun kann. Danach kommt dann der Schritt in ein Hospiz. Hospize sind immer eigenständige Einrichtungen, die hängen nicht mit einer Klinik zusammen. Das kann man sich denken wie ein Pflegeheim, wo eben auch keine Ärzte rund um die Uhr sind, sondern nur Pflegepersonal. Man kann Ärzte dorthin bestellen oder es gibt auch ambulante palliativmedizinische Betreuung in Hospizen, wo die Ärzte dann hingehen. Das ist für mich das Beste, was wir in Deutschland haben für Sterbende. Ein befreundeter Arzt hat damals zu mir gesagt, wenn alle Menschen, als mein Vater da gestorben ist, wenn alle Menschen so sterben könnten wie auf Palliativstationen, wären wir einen Schritt weiter.
Du bist mit Cornelia Scheel, der Tochter von Mildred Scheel, das erste Mal in dieses Mildred Scheel-Haus in Köln gegangen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das erste Mal für dich war, als du das erste Mal diesen Ort betreten hast?
Ja, das war ein merkwürdiger Moment. Das ist wie so eine Insel in diesem riesen Klinikbereich der Universitätsklinik in Köln. Es ist ein eigenständiger Bau. Jeder Patient hat ein eigenes Zimmer. Jeder Patient wird gleich behandelt, ob er nun privat ist oder ob er ein Kassenpatient ist. Und vor jedem Zimmer gibt es einen kleinen Garten mit so einer kleinen Terrasse, wo die Sterbenden rausgeschoben werden können.
Und jetzt musst du von dem Fenster an der Decke erzählen,
ja,
bitte.
Ja, in der Tat. Und zwar fällt einem auf, wenn man in die Zimmer kommt, dass so jeweils rechts oder links neben dem Bett etwas oberhalb ein Fenster ist, so ein bisschen merkwürdig platziert. Und der Hintergrund ist, dass Mildred Scheel damals selbst schon schwer krebskrank das Anliegen hatte, dass jeder Schwerkranke oder jeder Sterbende, wenn er das möchte, noch einen Blick in den Himmel und in die Wolken werfen kann.
Und dann gibt es eine wunderschöne Geschichte von einem Pferdeliebhaber.
Ja.
Oh, da musste ich echt weinen.
Ja, es lag ein Mensch im Sterben dort, der großer Pferdeliebhaber war. Er sprach immer noch von seinem Lieblingspferd und dass er dieses Pferd doch noch mal gerne sehen würde. Und dann hat die Universitätsklinik, das Mildred Scheel Haus in Köln, Folgendes ermöglicht. Man hat dieses Lieblingspferd geholt und hat es in den Innenhofbereich des Mildred Scheel Hauses gebracht, ganz in die Nähe der kleinen Terrasse vor dem Zimmer dieses sterbenden Menschen. Und dann hat man den sterbenden Menschen mit dem Bett rausgefahren an sein Pferd. Und dann hat er vor Glück geweint und ist ein paar Stunden später gestorben.
Unglaublich.
Ja, und das zeigt, was für ein Sinn und da herrscht. Und es geht eben nicht nur um die medizinische Pflege, sondern eben auch um diese menschlichen Aspekte in der Palliativmedizin.
Okay, dann reden wir gleich über Sterbehilfe, ein Thema, was dir am Herzen liegt. Jürgen Domian, du wirkst in deiner Sendung und du bist ja heute Gast in meiner Sendung, so immer so ruhig und du wirkst so ausgeglichen, wenn du in der Nacht mit deinen Anrufern sprichst. Du hast auch selber so eine ruhige, einfühlsame Stimme. Aber bei einem Thema, das weiß ich, da kannst du dich so richtig aufregen, nämlich bei dem Thema Sterbehilfe. Warum?
Ja, weil ich für mich das Recht haben möchte, verbindlich das Ende meines Lebens festlegen zu können, wenn ich es denn will. Und dabei möchte ich nicht bevormundet werden von einem Arzt, ich bin ein mündiger Patient und ein mündiger Mensch und ich möchte nicht bevormundet werden, schon gar nicht von einem Geistlichen. Mhm. Ich will es erklären, wenn das Leid zu groß ist, wenn die Schmerzen unerträglich sind, wenn ich bei klarem Verstand bin und wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dann möchte ich sagen können, er löst mich und schenkt mir den Tod.
Und auf welcher Basis? Also die Einordnung ist ja dann sehr unterschiedlich. Ein Arzt könnte ja die Situation ganz anders beschreiben und beurteilen als du. Der hält sich an seinen medizinischen Eid und denkt vielleicht noch, er könnte noch länger um dein Leben ringen und kämpfen. Und du wärst vielleicht schon bereit, zu gehen. Also auf welcher Basis einer gesetzlichen Regelung oder wie stellst du dir das vor?
Natürlich muss das auf einer strengen gesetzlichen Regelung basieren, damit es zu keinem Dammbruch kommt, damit es zu keinem Missbrauch kommt. Ich bin kein Jurist und kann dir jetzt nicht die exakte Gesetzesformulierung sagen, ich kann nur die Richtung sagen. Also ein Mensch muss austherapiert sein, er muss eine unheilbare Erkrankung haben, es muss eine Erkrankung sein, die zum Tode führt. Und alle Möglichkeiten zur Heilung und Leidensbegrenzung müssen ausgeschöpft oder angeboten sein. Da muss der Mensch bei klarem Verstand sein. Es muss klar sein, dass es sein Wunsch ist. Und ich gehe noch weiter. Ich würde sogar bei Strafe dem Arzt untersagen, das einem Patienten vorzuschlagen. Ich glaube, dann, wenn diese Kriterien erfüllt werden, wären wir schon auf einer sehr guten Basis. Was ich fordere, ist der assistierte Suizid. So wie wir es in der Schweiz haben. Mhm. Und ich möchte nur nicht so etwas haben wie in der Schweiz, also keine Sterbehilfeorganisationen. Ich finde, das gehört in den ärztlichen Rahmen. Ich gehe so weit, dass das die letzte palliativmedizinische Maßnahme sein kann und habe überhaupt kein Problem damit, dass der Arzt sowohl Geburtshelfer als auch Sterbehelfer sein kann.
Gläubige Menschen sagen aber, Gott gibt das Leben und Gott nimmt das Leben. Was antwortest du dem?
Ach, weißt du, da gerate ich wirklich in Zorn, wenn ich mir vor Augen führe, welche betonierte Ideologie die großen Kirchen und die Sozialverbände zu diesem Thema haben. Dabei schauen die Kirchen auf eine unrühmliche Vergangenheit zurück. Im Mittelalter wurden die Menschen, die sich das Leben genommen haben, entehrt und verstümmelt.
Ja,
und
die wurden noch richtig zerhackt.
Ja, und die Älteren unter uns können sich noch erinnern, dass es für sogenannte Selbstmörder kein kirchliches Begräbnis gab und die Leichen wurden irgendwo am Rande des Gottesackers verbuddelt. Ich habe in meinem Leben, wirklich in meiner aktiven Christenzeit, bestimmt dreimal die ganze Bibel gelesen. Da gibt es nicht eine einzige Stelle, die explizit die Selbsttötung untersagt. Und im Übrigen, wann und ob ein Mensch von seinem Gott gerufen wird, ich finde, das sollte der Mensch alleine mit sich, seinem Gewissen und seinem Gott ausmachen. Nicht mit dem Priester, nicht mit dem Bischof und schon gar nicht mit dem Papst.
Aber gibt es nicht auch Gefahren bei dem Thema? Du sagst gerade nochmal, es gibt Organisationen, die das vielleicht anbieten und damit dann nochmal.
Na, das möchte ich ja eben nicht.
Welche Gefahren siehst du denn?
Natürlich prallen hier zwei Grundwerte aufeinander. Einmal der Lebensschutz und das Selbstbestimmungsrecht. Es geht ja in dem, was ich sage, nur um die Selbstbestimmung. Mhm. Und wenn das generelle Tötungsverbot aufgehoben wird, ist das immer schwierig. Es besteht auch die Gefahr des Missbrauches. Wir sehen das beim Notwehrparagrafen. Aber kein Mensch käme doch heute auf die Idee, nur weil dieser Paragraf kompliziert ist und weil es vielleicht Missbrauch gibt, diesen Paragraph abzuschaffen. Nein, da müssen ordentliche Gesetze her, dafür haben wir Juristen. Übrigens hat der Deutsche Juristentag im Jahre 2006 sich explizit für die Legalisierung des assistierten Suizids ausgesprochen.
Und in einem Zeitraum, in dem zumindest in den nächsten Jahrzehnten ja immer mehr Menschen alt und gebrechlich werden, glaubst du, dass das Thema immer mehr in den Fokus rücken wird?
Ja, auf jeden Fall. Auch durch die vielen jungen Leute. Die wollen sich doch nicht mehr bestimmen lassen von außen. Wenn man sich das mal vorstellt, wir haben in unserer Welt, wir leben in einem tollen, freien Land. Wir haben alle möglichen Freiheiten. Wir können unseren Beruf wählen, wir können schwul leben oder heterosexuell, wir können auswandern. Aber diese zentrale Frage, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht das Ende des Lebens verbindlich festlegen. Das dürfen wir nicht.
Aber trotzdem ist es noch keine Diskussion, die laut und mitten in unserer Gesellschaft geführt wird. Liegt das eben auch daran, dass das Thema Tod etwas ist, was uns Angst macht?
Oder? Ja, wobei ich schon den Eindruck habe, dass das schon immer mehr ein Thema wird. Es gibt ja im Moment auch einen Gesetzesentwurf bei der Bundesregierung, der sich damit beschäftigt. Auch gerade im Bereich der Palliativmedizin. Was meinst du, wie oft darüber auch gesprochen wird? Weil die Ärzte und die Krankenschwestern sehen es ja nur alltäglich, was für ein Leid immer noch da ist.
Also Sie werden auch mit der Bitte der Patienten dann konfrontiert,
natürlich.
Lassen Sie mich gehen?
Natürlich, natürlich. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Ich habe es nur ausdrücklich nochmal gerade gesagt, wie gut ich Palliativmedizin und Hospize finde. Aber wir müssen nicht uns vorstellen, dass da ausschließlich Menschen liegen, die ganz entspannt und glückselig dem Tod entgegenschweben. Nein, auch diese Orte können Orte großer, großer Verzweiflung und ja letztendlich auch großer Schmerzen sein.
Dann lass uns doch gleich nochmal über dieses verzweifelte Sterben vielleicht nochmal sprechen, Jürgen Domian. Ja, jetzt haben wir heute, lieber Jürgen Domian, so viel über den Tod gesprochen. Du hast ein Interview, ein fiktives Interview in deinem neuen Buch mit dem Tod geführt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Menschen, die verzweifelt sterben im Angesichts ihres Todes, vielleicht auf den Gedanken kommen, das ganze Leben sei irgendwie umsonst gewesen?
Also die Mitarbeiter in den Palliativstationen und Hospizen erzählen mir, die sehr viele Menschen in den Tod begleiten, dass die Menschen am besten sterben können, die mit ihrem Leben zufrieden sind. Und die mit sich eins sind. Und extrem schwer haben es die Menschen, die vielleicht in irgendeiner Weise noch eine Rechnung aufhaben oder vielleicht nicht ganz klar zu ihrem Leben stehen können.
Beim Thema Sterbehilfe hast du eigentlich die Haltung, mein Tod gehört mir. Kann man
absolut,
das so sagen?
Absolut. Weißt du, das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, du wirst dich auch erinnern, des Paragraphen 218 damals. Mhm. Da haben die Frauen auch gesagt, mein Bauch gehört mir. Das fand ich immer ein bisschen übertrieben. Aber ich habe gelernt, dass man auch zuspitzen muss, um Dinge ja durchzusetzen.
Es war ja auch eine große Befreiung, was die Selbstbestimmung eben auch der Frauen angeht, ne? In diesem Fall.
Ja. Und somit sage ich heute auch, mein Tod gehört mir und ich proklamiere für mich das Recht auf meinen eigenen Tod.
Jetzt hast du dich so viel mit dem Tod beschäftigt, lieber Jürgen. Hast du deinen eigenen denn schon geplant? Es gibt ja Leute, die sehr organisiert sind, die schon genau wissen, möchte ich eine Seebestattung oder möchte ich einfach so auf einer Wiese verstreut werden mit einem anonymen Grab?
Ich bin da völlig unsentimental. Mir ist das eigentlich völlig wurscht.
Und warum lachst du dann da bei der Frage?
Ja, weil das ist mir wirklich völlig egal. Das sollen die entscheiden, die übrig bleiben, die zurückbleiben. Wenn ich alleine sein sollte irgendwann, dann möge man mich anonym irgendwo bestatten. Oder man kann mich auch auseinandernehmen in einer Universitätsklinik, wenn da Studenten noch dran lernen können. Mir ist es völlig wurscht.
Und hast du das schon organisiert alles? Das kann man auch schriftlich hinterlegen.
Das mit der anonymen Bestattung und Verbrennung, das habe ich in meiner Patientenverfügung als Zusatz dazu geschrieben, ja.
Und so viele Leute rufen immer bei dir an in deiner Sendung. Wenn du noch ein Telefonat, ein letztes führen könntest, mit wem wäre denn das?
Ah, ich meine...
Du rufst mal an.
Ja, vielleicht noch mit Gott. Das wäre noch eine Steigerung.
Ah, okay.
Ja.
Ja, es ist natürlich auch immer, man kann auch drüber lachen, aber es bleibt einem immer so ein bisschen im Halse stecken. Man hat das Gefühl, andere Kulturen gehen ja irgendwie sehr viel offener mit dem Tod um. Ne? Es gibt einen wunderschönen Film zum Beispiel von Doris Dörrie über, ich glaube in Südamerika, über so Totenkult. Da gibt es auch einen Tag extra, an dem die Toten gefeiert werden.
Und die feiern und die essen auf den Gräbern und so. Ich glaube, das sind wir aber nicht. Das passt nicht zu unserer Kultur. Zu mir passt es überhaupt nicht. Ich weiß, dass gerade so in der modernen Trauerbewältigungstheorie das Lachen eine große Rolle spielt. Kant sagt ja auch, gegen die Widrigkeiten des Lebens hat der Mensch drei Dinge zum Schutz: das Hoffen, das Schlafen und das Lachen. Aber ich hab's da nicht so mit. Ich kann da nicht lachen. Ich kann
also
auch
fremdelst damit ein bisschen. Weil bei vielen Beerdigungsfeiern ist es ja mittlerweile so, dass der Sarg dann bunt bemalt wird und die aktuellen Songs der Charts werden irgendwie noch rauf und runter gespielt. Mm. Liegt dir nicht?
Nee, das ist nicht mein Ding. Das kann ich nicht. Aber ich finde es toll, wenn Leute das können. Und gerade hier so im Rheinischen gibt es das ja wirklich immer wieder. Es ist ja auch eine Form, mit Trauer umgehen zu können, indem man das etwas humoristisch nimmt. Dafür bin ich dann zu preußisch, zu westpreußisch. Das geht nicht.
Lieber Jürgen Domian, herzlichen Dank für unser Gespräch. Wir haben das ja aufgezeichnet, das haben wir auch am Anfang der Sendung gesagt. Und es stand eben im Rahmen dieser aktuellen ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Und vielleicht haben Sie ja heute im Laufe des Vormittags eben auch so ein bisschen das gemerkt, was Dieter Nuhr, der Kabarettist, ja auch gesagt hat. Er hat gesagt, er will den Tod auslachen, vielleicht ist er dann beleidigt und kommt einfach nicht wieder. Und vielleicht haben Sie ja mal Lust, diese ARD-Seite anzuklicken. Vielen Dank erstmal und gleich geht's weiter. Früh, also in einem Alter zu sterben, in dem keiner damit rechnet, ist vor allen Dingen für die nahestehenden Menschen ein ganz besonderer Schock. Ist es dir, Jürgen, eigentlich auch so beim Tod von Dirk Bach gegangen?
Natürlich. Natürlich. Das war, da habe ich niemals mit gerechnet. Dirk hat gearbeitet, hat ganz viele Sachen gemacht und hatte viele Projekte. Und als ich da an dem Nachmittag die Nachricht bekam, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Aber leider war es so.
Jetzt hast du ein Interview mit dem Tod geführt. Der Tod war dein Gesprächspartner. Welche Antworten gibt dir denn der Tod, die uns vielleicht im Leben helfen?
Ach, er gibt sehr viele Antworten. Zum Beispiel beantwortet er mir auch die Frage nach Gott. Er spricht irgendwann von Gott und dann sage ich, du sprichst so mit Selbstverständlichkeit von Gott. Gibt es ihn? Ja, sagt er. Aber nicht so, wie die meisten Menschen ihn sich vorstellen. Gott ist ohne Eigenschaften. Und dann sagt er zu mir, um ihn zu erleben und um ihn zu erfahren, brauchst du keine Gebete und keine Gebote. Du brauchst keine Kirchen und keine Moscheen. Du brauchst nur dich und die Stille.
Also ist Gott in uns allen? Ist die Antwort des Todes?
So ist das zu verstehen, ja. So ist auch die Anschauung der Mystiker, der großen Mystiker, dass man Gott als Alleinheit sieht mit allem, was ist, inklusive der Menschen, ja.
Was ist denn ein großes Thema für dich, wenn es nicht um den Tod geht?
Das Leben natürlich und die große Frage, wie man richtig lebt und wie man richtig durchs Leben kommt. Aber da hat der Tod mir auch eine gute Antwort gegeben.
Die da lautet?
Ja, er sagt, wenn du niemandem schadest, hast du schon sehr viel erreicht. Und wenn du mit Rückgrat und in Demut durchs Leben gehst, bist du auf dem richtigen Weg.
Und wenn sich da mal jeder jetzt von uns selbst prüft, dann wird das ja schon vielleicht bei dem einen oder anderen ganz schön eng. Aber das kann ich mir vorstellen, oder anders gefragt, ist es denn so, dass dich die Sendung, die du nun schon so lange und so erfolgreich moderierst, manchmal am Leben auch zweifeln lässt? Oder ist dir bewusst, dass es eben auch ein Ausschnitt aus den vielen Leben ist, die dir dann dort eben immer wieder in der Nacht begegnen?
Ach, es lässt mich nicht am Leben zweifeln, aber es macht mir den Blick auf das Leben realistischer. Nämlich insofern, dass ich im Laufe der vielen Jahre so viele furchtbare und traurige Sachen erlebt habe, die ich mir früher habe nie so vorstellen können. Hm. Aber so ist auch der Mensch und so ist auch das Leben.
Wenn du in den Urlaub fährst, ne? Fährst du gerne Richtung USA, ja, dann musst du dich nicht umstellen mit der Zeitverschiebung. Ist das doch für dich eigentlich ganz gut mit deinem Nachtrhythmus, oder?
Ja, also das wäre schon sehr praktisch und ich mag die USA auch sehr gerne. Aber mich zieht es ja in den Norden.
Ah, doch ins Dunkle, ja.
Nein. Im Sommer.
Im Sommer.
Ne? Im Sommer ist ja gar keine Nacht. Okay. Da scheint die Sonne nachts.
Gibt es bei dir eigentlich ein Sonntagsritual?
Ja, es gibt ein Sonntagsritual, meine Mama ist mittlerweile auch schon 81 und die ist Gott sei Dank noch recht fit. Und Sonntagnachmittag, wenn ich dann aufgestanden bin, gehen wir, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, immer irgendwo spazieren. Mhm. Und danach trinken wir zusammen Kaffee. Das ist ein festes Ritual.
Sehr schön. Das hat sich also nicht geändert. Nein, genau die Frage habe ich dir gestellt vor 2 Jahren,
als
wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und ich freue mich am Ende des Gesprächs irgendwie festzustellen, dass du immer noch sonntags mit deiner Mama spazieren gehst und ihr dann hinterher Kaffee trinkt. Pass auf dich auf, ja. Genieß auch das Leben und herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, Bärbel. Vielen Dank.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.